bisschen eben eine positive Konnotation und einen positiven Gedankengang zum Wein und eine positive Verbindung. Mhm.
Prost, Mahlzeit, der Podcast rund um Wein, Kulinarik und andere Dinge, die das Leben schön machen. Von und mit Conny Weinlover und Christoph Baumert.
So, wunderschönen guten Nachmittag. Wir sind weiterhin in Horizon und Conny. Wen durften wir jetzt vor das Mikrofon bitten?
Ja, hallo, grüß euch auch von mir. Ja, wir haben jetzt einen besonderen Gast, und zwar einen jungen Winzer aus einem Traditionsbetrieb mit einer klaren Haltung zu Herkunft, Qualität und vor allem Bodenständigkeit. Grüß dich, David.
Hallo.
David Kirschbaum vom Weingut Kirschbaum. Wir freuen uns, dass du da bist, dass
Danke.
Wir ein bisschen was über deinen Betrieb, über dich erfahren dürfen.
Ja. Ja, wir haben uns das jetzt da eher zeitknapp, haben wir uns da zusammengefunden, aber wir werden uns mit dir gerne über deine Projekte unterhalten. Ein Spruch, der hängen geblieben ist, ein David ist kein Goliath. Sag uns da mal kurz was dazu, wie das gemeint ist.
Also David und Goliath kennt man ja, da geht es einfach darum, dass man sieht, wir sind ja alles eher kleinstrukturierte Betriebe, und von diesem Gesichtspunkt und von diesem Standpunkt weg kann man aber auch im Kleinen etwas bewirken, in den verschiedenen Feldern, wo man sich betätigt. Das ist beim Wein so und auch bei den Projekten und Initiativen, die uns im Betrieb begleiten.
Das ist ja bei dir sehr vielfältig. Ich glaube, es ist eben die Kleinstrukturiertheit, das, was anderen Möglichkeiten erschafft, dass man halt sehr vielen verschiedenen Projekten widmen kann.
Genau.
Und da hast du uns schon eingehend ein paar Sachen erzählt, aber da kommen wir noch dazu. Erzähl uns ein bisschen über den Hergang. Wie ist von deinem Heranwachsen zu dem Winzertum gekommen?
Na, Heranwachsen war es nicht. Man ist damit aufgewachsen.
Genau.
Das ist in den meisten Familienbetrieben wahrscheinlich so, bei den meisten Weingütern, dass das eben Familienbetriebe sein. Und da wächst man ja damit aus. Man wird damit groß quasi. Und man wird in das hineingeboren und erlebt das eigentlich immer mit. Und dann mit der Zeit entwickelt man dann vielleicht auch eigene Ideen und eigene Wünsche und Vorstellungen, die man dann auch im Betrieb umsetzen kann. Aber es ist jetzt nicht so, dass man quasi so auf die Welt kommt, sondern das ist ein Entwicklungsprozess. Man kommt wahrscheinlich nicht als Winzer, also es kommt keiner mit seinem Beruf auf die Welt, sondern man entwickelt sich da im Laufe seines Lebens in eine Richtung und bringt dann auch seine eigenen Perspektiven und Visionen ein.
Mhm. Hast du irgendwann einmal das Gefühl gehabt, möchtest du gerne woanders hingehen, oder war immer der...
Naja, es war immer so, man ist geprägt von zu Hause. Mhm. Man hat natürlich, man kriegt das immer mit, man gewinnt das Leben, man hat das gerne, man macht das gerne, man hat dann vielleicht schon andere Interessen, aber dann geht es schon auch um das Bewahren, dass man sagt, da ist einfach ein guter Grundstock da, und man kann sich da auch quasi in seinen eigenen Projekten im Betrieb umsetzen. Das ist ganz wichtig, glaube ich, dass man eben dann auch seine eigene Handschrift entwickelt. Es gibt eine gewisse Tradition, und dann entwickelt man sich aber auch im Laufe der Zeit in seine eigene Richtung sozusagen.
Und seit wann machst du das?
Immer schon, ich bin damit aufgewachsen.
Okay.
Ich habe Ausbildung, ich habe eine Weinbauschule gemacht in Eisenstadt, ich war dann an der Universität für Bodenkultur, ein Bereich Agrarwissenschaften, Weinbau und Önologie. Also habe auch dann die theoretische Ausbildung dazu bekommen, und dann hat mich immer sehr viel interessiert, ich war immer sehr vielschichtig interessiert, aber mir hat das auch immer sehr Spaß gemacht, mit der Natur und mit dem Wein zu arbeiten. Und insofern hat mir das auch auf meinem Weg immer begleitet.
Ist für mich jetzt neu, dass eben dieser Weinbauschulzweig ist, aber auch die BOKU.
Das ist halt eine wissenschaftliche, theoretischere Ausbildung,
genau,
wo du dann quasi ein umfangreiches, hauptsächlich Grundlagenwissen erwirbst. Aber schon, also das ist natürlich jetzt nicht so praxisnah wie ein Betrieb, aber man hat halt dann auch in den verschiedensten Themenbereichen, auch in der Forschung einen Einblick, was eben Rebenzüchtung anbelangt, alles, was halt dieser Studienplan umfasst, ist eher theoretisch, wobei die BOKU eher sehr angewandt ist und bodenständig eigentlich vom Zugang her. Aber trotzdem ist es natürlich eine wissenschaftlich-theoretische Ausbildung auch, ja, genau.
Bleibt da Zeit für was anderes? Also gibt es noch Hobbys, oder ist... Der Wein,
ja,
der
es auch gibt das schon Hobby. Naja, man lebt das, man muss das eh immer, also das heißt, es begleitet einem ständig, der Beruf irgendwie. Es ist ja auch man geht ja mit der Natur, das ist ja ein Naturprodukt, Wein ist für mich schon ein Naturprodukt. Und man erkennt ja dann, dass man quasi sozusagen immer wieder auch nachschärfen muss bei gewissen Dingen. Das ist quasi ein stetiger Prozess. welche Stilistik will ich haben, und das Ausschlaggebende ist einmal die Grundvoraussetzung. Das heißt, was gibt die Natur her? Und das ist, da ist man eben, Wein ist ein Naturprodukt, das ist ja nicht wie anders, also wie viele Lebensmittel, die hochprozessiert sind, ist ja Wein quasi ein sehr natürliches Produkt, wo ja keine Inhaltsstoffe, Zusatzstoffe dazukommen. Das heißt, das ist eigentlich nur vergorener Traubensaft, simplifiziert gesagt, jetzt einmal.
Und da kommt eben auch diese Aussage mit, ein Weltformat Wein braucht Geduld und Einfühlsvermögen und fülliger
Mehl,
und von der Boko-Seite auch die Pflanze selbst halt einfach verstehen. Ja.
Genau, also es gibt ja, wir haben da so eine schöne Zeitung, die ich euch mitgebracht habe, so, da haben wir ein bisschen auch unseren Betrieb abgebildet, und da gibt es ja dann in der Mitte so, auch mein, also das ist auch ein bisschen mein Leitsatz, ich blätter da gerade drinnen, wo ein bisschen unsere Projekte auch angeführt sind. Und da steht dann, in meinen Weinen soll sich die Natur und der Boden widerspiegeln, und dann ein bisschen das Handwerkliche, das man eben selbst in die Stilistik einbringt. Das heißt, minimalinvasiv, das heißt, der Wein ist das, was er ist. Und dann gibt es natürlich diese Spielarten wie Cuvées, das, was auch die meisten Betriebe haben, haben wir auch. Aber natürlich steht, muss man jetzt eh sagen, auch der Blaufränkisch im Vordergrund, ganz eindeutig. Das ist die Hauptrebsorte im Gebiet, und das ist auch quasi unsere wichtigste Rebsorte, weil das eben auch fürs Mittelburgenland und für die Region steht und das Lokaltypische ist sozusagen.
Und du jetzt sagst eben, der Blaufränkisch quasi das Wichtigste für die Region. Was macht für dich ein wirklich guter oder großer Blaufränkisch aus? Was musst du haben?
Rebsorte. Naja, Blaufränkisch ist eine sehr vielschichtige Rebsorte, und eben diese Sortentypizität, die hervorkommen soll, das Würzige. Und er bietet mehrere Möglichkeiten, denn den gibt es halt von filigran bis zu sehr kräftig, je nach Ausbau, je nach Reife, hat dann mehreres Einfluss auf die Weinstilistik. Das ist eben das bisschen Handwerkliche, das man selbst in die Stilistik einbringen kann, aber das Typische ist halt auch, dass der Boden, dass man das Terroir, den Boden quasi wiederfindet im Wein, und eben die Würzigkeit und diese Charakterzüge des Blaufränkisch, die ganz typisch sein, die man halt so in anderen Rebsorten und in Cuvées dann nicht so typisch wiederfindet wie im Blaufränkisch.
Sind deine Weingärten alle in Horizon schon, oder sind die verteilt?
Sind in Horizon schon verteilt, sozusagen, aber alle innerhalb von Horizon schon, ja. Mhm.
Vieles wahrscheinlich per Hand bearbeitet in den Weingärten eigentlich.
Ja, teilweise maschinell. Wir sind jetzt seit zertifizierter Biobetrieb, also der erste zertifizierte Jahrgang ist 2023 abgefüllt. Ab 23, wir haben aber eine biologische Wirtschaftsweise schon viele Jahre, nur wir haben dieses mit sehr viel Bürokratie verbundene Zertifizierungsprozesse, das ist ja sehr aufwendig im Hintergrund, vom administrativen Aufwand her, haben wir schon so langsam aber richtig zertifiziert und quasi biologischer Wein seit dem Jahrgang 2023. Genau.
Von welcher Größe reden wir da? Wie viel Hektar habt ihr zu bewirtschaften?
Also wir bewirtschaften jetzt in etwa knapp 12 Hektar. Mhm. Genau, also wie gesagt, das ist Familienbetrieb, ja.
Was wir noch nie gefragt haben in Horizon schon, vielleicht ist eigentlich so die, wenn du jetzt sagst, Lesemaschine oder sowas, hat das jeder selber? Oder habt ihr jemanden, wo man, also wie so ein Maschinenring, wo man das dann...
Größere Betriebe schon. Mhm. Ja, gibt es theoretisch. Wir sind aber noch nicht bei der Handlese. Es wird immer schwieriger, weil es immer wieder schwieriger wird, Erntehelfer zu finden. Genau. Aber wir sind auch immer nach Handlese. Okay. Es ist doch eine andere Selektion. Wobei bei vielen sehr gut auch die Maschinenernte funktioniert, keine Frage. Mhm. Wobei wir Handarbeit ist Handarbeit.
Ja.
Das ist auch wieder das Handwerkliche.
Die Überzeugung.
Genau.
Wie du in Wien studiert hast, hast du da Zeit gehabt, dass du dann mit der, ich glaube, der Mama war das, oder? Was vorher den Betrieb gehabt hat, dass ihr da, hast du da mit ihr in also Wein quasi schon, oder die Eltern gemeinsam in Wein gemacht.
Ja, genau.
Und,
genau. Ja. Aber es war dann ein Entwicklungsprozess hin zum Natürlichen, zum Bio, nochmal ein Stück Weg, wo man sagt, man will dann wirklich eben sehr einen authentischen, natürlichen Wein haben. Mhm. Aber wir haben das gemeinsam gemacht, und da, wie gesagt, das lernt man im Laufe der Praxis und der Zeit, und dann kommt da auch Erfahrung mit. Ja. Und
viel Umstellung dann gewesen vom Betrieb von deinen Eltern dann zu den Weinen, wie es das du jetzt machst? Oder ist
eigentlich nicht, das war ein fließender, schöner Übergang. Ja. Mhm.
Das heißt, die Kunden, die euch ihre Weine gekannt haben oder kennen, haben jetzt nicht viel Unterschied zu den Weinen, die du jetzt machst?
Vermutlich nicht. Also vielleicht ist ein bisschen die Kunst des Weglassens noch zu erwähnen, dass man quasi halt sich... Also dass das jetzt einfach ein bisschen noch, das noch authentischer wird. Ja. Quasi. Das ist durch Bio und so auch gegeben. Ja. Genau. Also das heißt, das ist eher ein Weg hin zu noch mehr Natürlichkeit, so würde ich es am besten beschreiben. Ja. Mhm. Genau. Und das ist auch die Authentizität oder das Authentische, was den Wein dann ausmacht. Mhm. Ja, genau.
Blaufränkisch noch nicht. Du hast uns einen Blaufränkisch Blaudruck 2019 mitgebracht. Wir haben ihn schon ein bisschen geöffnet, um ihm ein bisschen Luft zu geben. Genau. Den dürfen wir dann gemeinsam kosten jetzt praktisch.
Ja, gerne.
Ja.
So.
Wer schenkt denn?
Ich darf das übernehmen. Genau. Dafür übernehmen.
Da haben wir jetzt ein ganz spannendes Etikett, habe ich da jetzt gerade gesehen. Und Christoph schenkt gerade ein. Und zwar ist das, glaube ich, es steht hinten noch drauf, aber es ist ein Blaudruck. Ein blaues Etikett mit einem großen weißen K drauf für Kirschbaum.
Das ist unser.
Ja.
Genau.
Magst du uns vielleicht zuerst was über den Wein und dann über den Blaudruck erzählen? Oder darf man vielleicht zuerst anstoßen? Weiß nicht, was wir für Reihenfolge am gescheitesten mal.
Wir werden anstoßen. Ich bin natürlich sehr neugierig.
Genau, wir stoßen an und dann
gerne.
Erklärst uns.
Ja.
Bitte. Prost.
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 Prost. Prost.
Also Blaufränkisch Blaudruck, ja.
Ja.
Hat sich ergeben in einer Kooperation mit der Familie Co., die ja das, die Tradition des Blaudrucks immer noch pflegt und lebt im Mittelburgenland, in Steinbergdörfel. Also ein Handwerksprodukt auch aus der Region, aus dem Mittelburgenland, ganz typisch. Das war ja früher die Arbeitsbekleidung und im Blaudruck findet man heute auch diese typischen naturalistischen, stilisierten Motive wieder, diese Druckmuster, die auf den Modeln oben sind. Mhm. Und wir haben dann mit Josef Co. eine Etikettenserie, 6 verschiedene, gemeinsam entwickelt, wo verschiedene Motive drauf sind. Immer wieder unser K, und da hat er extra ein Model für unser K produziert und dann mit seinen naturalistischen Motiven und Model quasi dann auch diese Muster mit ins Etikett hineingebracht. Und dann haben wir so eine schöne Serie von 6 verschiedenen Etiketten mit verschiedenen Motiven im original-traditionellen Blaudruck-Stil.
Schon cool aus. Habe ich noch nicht so gesehen, ja? Ja,
ist ganz eigen. Also man kennt es von früher irgendwie, hat so was Nostalgisches und ist, hat man aber schon länger nicht mehr so gesehen. Und dieses intensive Blau, das macht schon was her, auf jeden Fall.
Ja, und Blaudruck und Blaufränkisch irgendwie, das ist
das trifft sich gut.
Das trifft sich gut, ja. Vom Wort her, von der Farbe auch. Wir haben ja eigentlich eben nur blaue Rebsorten. Oder rote, es ist dann ein Rotwein. Mhm. Blaufränkisch, aber es schaut natürlich blau aus durch die Farbe dann und der Wein durch die Gärungsprozesse. Und so ist jetzt natürlich ein Rotwein, aber es sind ja die blauen Rebsorten und der Blaufränkisch ist dann quasi auch die Verbindung zum Blaudruck gewesen bei der Idee, dass man das ein bisschen hinaus, dass man das herzeigen kann, hinausträgt das traditionelle Handwerk aus unserer Region, aus dem Burgenland.
Und was habt ihr jetzt, was ist der aktuelle Jahrgang jetzt von dem?
Familie Co. hat ja, Entschuldigung, wenn
Entschuldige,
das noch kurz, die Familie Co. hat ja das 100 Jahre Blaudruck, 100 Jahre Burgenland, also das ist eine stetige Verbindung. Früher war das eben die Arbeitsbekleidung, heute ist es ja eher, sind es eher ja teilweise sogar Kunstwerke, beziehungsweise auch in der Mode wird das verwendet. Blaudruck, genau, aber früher waren es die typischen Arbeitsschürzen, das heißt die Alltagsbekleidung quasi und Arbeitskleidung eigentlich da. Bevölkerung und der Landwirte und der Betriebe da. Ja. Mhm. Also ein regionales Stück.
Super.
Authentizität.
Mhm. Was ist der aktuelle Jahrgang jetzt dann von dem?
Blaudruck ist jetzt Jahrgang 2019, der ist gereift, also der bleibt da 3 Jahre, wird der ausgebaut im Fass und aktuell ist es 2019 noch. Jetzt kommt dann bald der neue Jahrgang.
Neues, gebrauchtes oder wie machst du
das? Das ist dann meistens in gebrauchten Fässern, aber teilweise, also ganz neues Holz, nicht beim Blaudruck, aber einmal gebrauchtes Holz oder so, genau, in größeren 500 Liter Barrique-Fässern ist das dann ausgebaut, wurde der Wein ausgebaut.
Wenn man so ein bisschen durchs Sortiment, wir werden die Webseite natürlich und den Onlineshop nachher verlinken, durchsieht, da geht es um Lagenweine, Reserven und besondere Spezialitäten. Wie hast du deine Stilistik geplant, also ein Rosé ist immer, Frizzante ist dabei. Ja, ja. Wie schaut da eure Ideologie, eure Stilistik aus im Weingut von euren Produkten her?
Ja, wir haben nur Rotweine und da haben wir eh ein sehr umfangreiches Sortiment. An Rosé, also dadurch, man kann Weißwein haben, gibt es eben Rosé und Frizzante. Dann die Klassikweine bis hin dann zu den Lagenweinen, zu den Reservekategorien. Ganz wichtig ist eben der Blaufränkisch, der zieht sich wie ein roter Faden wieder durchs Sortiment und in verschiedenen Ausbauvariationen gibt es dann den Blaufränkisch, genau.
Da haben wir jetzt zum Beispiel Ried Dürer und Ried Hochecker.
Ja, das sind zwei bekannte Lagen in Horizon,
beide. Wenn wir beim vorigen Podcast-Aufnahme haben wir eben gesprochen darüber, ob die zwei Konkurrenzen sind, weil es sind ja zwei Top-Lagen quasi, ja, also genau. Dürer und Hochecker.
Ja.
Was ist dir lieber?
Das kann man so gar nicht sagen. Okay. Wahrscheinlich ist für die kräftigen Reserveweine der Dürau die bessere, also die bessere Lage kann man so auch nicht sagen. Die klassischen Weine eher wahrscheinlich von Hochecker, wobei das ist wirklich eine individuelle Geschmacks- und Präferenzsache. Mhm. Kann man jetzt wahrscheinlich gar nicht so eindeutig feststellen, was da das... Also das ist nicht besser oder schlechter, das ist einfach eine... Also ein bisschen das Terroir und der Bodeneinfluss ist sicher ein bisschen anders und beim Dürau wird es nochmal kräftiger und wahrscheinlich ein bisschen... der Wein einfach nochmal ein bisschen körperreicher.
Mhm. Weil der noch mehr Lehm hat oder was ist anders am Tyrol?
Sehr hoher Lehmant, also sehr hoher Lehmanteil, sehr viel Lehm im Boden, auch ein hoher Atomgehalt im Lehmboden, dadurch eine gute Wasserspeicherkapazität und da ist immer gut, die Rebe immer gut versorgt. Mhm. Und dadurch ist Tyrol auch wirklich eine top blaufränkische Lage und genau. Und bringt eben auch dann diese kräftigen Blaufränkischen hervor durch den hohen Lehm- und Tonanteil im Boden. Ja.
Auf welche Auszeichnungen kannst du zurückblicken? Ich habe einen Festspielwein haben wir in unserer Recherche gefunden.
Ja, das war ein schönes Projekt gemeinsam mit den Salzburger Festspielen. Genau, da wurden Weine eingereicht in einer Blindverkostung. Und das gibt es ja jetzt ja. Das ist immer von einem anderen Winzer, aus einem anderen Gebiet. Die Rotweine kommen sehr oft aus dem Burgenland. Meistens eigentlich. Und da ging es darum, genau, in dieser Blindverkostung wurde dann unser Wein, das war der K17, jetzt aktuell haben wir K19, das ist unser Graue Reserve, wurde quasi von dieser Kostkommission bei den Salzburger Festspielen ausgewählt als Festspielwein im Jahr 2023. Und da gibt es dann ein eigenes Etikett von einem Künstler gestaltet. Das kommt dann von den Salzburger Festspielen und ist dann eben ein spezieller Wein für die Festspielzeit.
Mhm. Wie kommt der Wein überhaupt dorthin? Qualifiziert man sich oder bewirbt man sich da?
Man reicht den ein bei einer Verkostung und dann wird es in der Blindverkostung, gibt es dann eine Fachjury und die Fachjury wählt den Wein dann aus.
Mhm. Spannend.
Wird von einer Fachjury, das setzt sich zusammen aus der Direktion der Salzburger Festspiele, aus dem Direktorium, ein künstlerischer Direktor, kaufmännischer Direktor. Und es bildet eigentlich quasi diese Fachjury bildet quasi ein bisschen die Struktur der Salzburger Festspiele ab und die suchen sich dann nach ihren Präferenzen den jährlichen Festspielwein aus.
Da gibt es einen weißen und einen roten oder nur einen roten?
Es gibt einen weißen, es gibt einen roten und mittlerweile auch die Kategorie Rosé und die Kategorie, es gibt einen Sekt und einen Champagner und auch ein Festspielbier.
Mhm. Spannend. Genau. Und du hast jetzt gesagt, das war Reserve-Kategorie.
Das war unser Graureserve.
Ja.
Das
war eigentlich interessant, weil Reserve, ich meine, das ist ja dann doch, das ist ja jetzt nicht so.
Nein, war sehr kräftig. Ja. Nein, aber das ist, ist es ein sehr kräftiger Wein. Mhm. Und ist in einem heißen Sommer vielleicht auch, aber bei den Festspielnächten noch an einer schönen Oper, vielleicht wenn die Oper ein bisschen vom Stoff her kräftiger war, dann ergänzt das. Oder ist das ein schöner Abschluss an kräftigen Blau? Ja. Und das war Blaufränkisch natürlich.
Ja.
Also unser Graureserve ist immer der Blaufränkisch, das Beste aus dem Blaufränkisch. Ja. Das ist quasi unser Flaggschiff und das Beste aus dem Blaufränkisch.
Schön, wenn es da Blaufränkisch gibt in Salzburg zum Trinken.
Genau.
Ja. Ich war noch nie bei den Festspielen.
Warum soll man nicht das Beste praktisch innerländisch exportieren zu den Festspielen?
Genau. Aber das mit das Beispiel quasi mit einer schweren Oper und dann einem schweren Wein, das ist schon.
Ja, gut. Das rundet das epochal dann ab.
Ja.
Genau, oder ein schönes Theaterstück und da spielt eben dann der Blaufränkisch auf dem Gaumen der Festspielgäste eine tragende Rolle.
Hast du was aufgehoben davon? Von dem?
Wir haben noch ein bisschen was da,
Im
Weinarchiv.
Ja.
Genau. Ein bisschen was hätten sie
für den. Das heißt, für die gibt es sowas noch, aber zum Kaufen gibt es das nicht mehr.
Zum Kaufen gibt es das eigentlich nicht mehr. Ja. Das war dann nur in der Festspielzeit und genau. Die Salzburger Festspiele hätten sie auch ein bisschen was auf. Im Salzburger Weinkeller zum Zurückverkosten vielleicht auch nochmal.
Wenn man so in diese elitären Kreise gewählt wird, auserwählt wird, dann hat man aber trotzdem auch ein praktisch auch ein Gefühl, karitativ auch, manchmal etwas zurückgeben zu wollen. Da hast du uns von den Little Elephant eingangs schon was kurz angeteasert. Was genau. Gibt es dazu zu sagen?
Also vielleicht nochmal ganz kurz zum Festspiel, weil so elitär finde ich es dann auch wieder nicht, die Salzburger Festspiele. Es hat vielleicht so ein bisschen elitäre Wirkung, aber eigentlich sind, wenn man sich dann das anschaut, ist das auch oft einmal sehr bodenständig, organisch, würde ich sagen. Ich meine, die Festspiele an sich haben ein bisschen diesen Charakter, dass sie eben was Besonderes sind sie auch in einer gewissen Weise, weil sie Kunst vermitteln. Und uns war auch immer wichtig, eine Kooperation mit Kunst und Kultur, weil das gehört irgendwie zusammen, also Wein und Kunst und Kultur ergänzen sie. Und das ist natürlich schön und die Salzburger Festspiele sind ja Aushängeschild für die Kultur und den Kultursommer in Österreich. Und deswegen waren wir sehr froh, dass wir diese Kooperation machen können und dass unser Wein dann auch von der Fachjury auch ausgewählt wurde. Und auf der anderen Seite genau ist es auch sehr schön, soziale Projekte zu unterstützen. Und da gibt es diesen Little Elephant Cottage Wein, für eine Schule in Indonesien, also in Gili Travagan, das ist ganz in der Nähe von der Insel Lombok, wo wir eine Schule, das Chile Community House, damit unterstützen. Das ist mir auch ganz wichtig, eben was zurückzugeben, wenn es einem selber sehr gut geht, und diese Schule dort zu unterstützen. Eine ganz besondere Schule, nach dem Montessori-Prinzip, und da war dann die Idee quasi, dass man Schule hat immer Bedürfnisse, die finanzieren sich von selbst, also die haben keine staatlichen Mittel, die sie bekommen. Und ich kenne die Schule sehr gut und die machen das alles sozusagen selber und müssen auch für die Mittel selber aufkommen. Und dann haben wir gesagt, wir machen einen speziellen Wein auf einem speziellen Papier, 100% aus Gras, und haben dann die Little Elephant Cuvée gemacht und der Reinerlös kommt zu 100% dieser Schule zugute. Und die Schule dort, also das ist wirklich sehr interessant, gibt es nicht so viele Schulferien wie in Österreich, viel kürzer. Sie haben aber auch nicht den Druck unterm Jahr dann sozusagen und machen sehr viel für die Insel. Das heißt, das war jetzt eine Aktion, wo sie quasi in der Müllverwertungsanlage waren. Es fällt ja ganz viel Müll dort auch an, klarerweise. Und da haben sie dann, waren sie dort das anschauen, wie man da eben im Recycling helfen kann, beziehungsweise ja, die machen auch einen eigenen Gemüsegarten und da wird geholfen, sie zu unterstützen.
Du warst
zu
tuten?
Ja, genau.
Schön.
Ja. Ja, genau.
Wie bist du hingekommen?
Sehr früh. Eben über die Schule, über das Projekt, über Freunde, über meine Freunde, über die Janine, über den Hendra und deren Kinder, Samuel und Latika. Die Kinder sind auch im Chile Community House und Und die habe ich besucht und dann habe ich die Schule kennengelernt und dann haben wir dieses Projekt für die Schule umgesetzt gemeinsam. Es ist ganz anders als bei uns, das ist ja tropisch dort, aber sehr fruchtbarer Boden, sehr viel vulkanischer Boden mit hohen Eisengehalten und natürlich eine sehr üppige Vegetation und Natur. Und nicht nur Reis, sondern in den höheren Lagen hast du dann auch Zwiebeln und Knoblauch. Also wir sind der Meinung, dass irgendwo in Sembalun vielleicht oder in Senaru auch eventuell Wein wachsen könnte. Hat noch keiner probiert.
Das ist dein nächstes Projekt dann, oder? Ja, genau. Bei der nächsten Reise nimmst du ein paar Blaufränkisch mit.
Ja, es wäre wirklich die Idee, dort einmal Blaufränkisch auszupflanzen. Ja. Wäre sicher eine spannende Sache. Durchs Klima ist der ganz anders. Aber wahrscheinlich eher in den höheren Lagen. Also ganz sicher sogar. In den höheren Lagen wäre das eventuell möglich. Muss man probieren. Ja.
Und wie lange warst du da?
Meine Freunde wird besucht, schon dreimal, und da bleibe ich dann immer so zwei, drei Wochen bei denen.
Schön. Wie ist das, wenn man dann wieder zurückkommt und man sieht dann bei uns das alles in Fülle und alle viel zu viel und diese Wegwerfgesellschaft und ist dann schon schwierig, nehme ich
mal an. Ist eher schwierig, genau, es ist anders, es ist auch der Zugang anders, es wird dort sehr viel mit natürlichen Ressourcen gemacht, das gibt es bei uns mittlerweile auch, aber es ist natürlich auch die Mentalität und die Zufriedenheit eine andere. Wenn man dann zurückkommt, haben wir wieder so ein bisschen das Gefühl, da wird nur gestrebt, immer noch mehr und mehr, und dort ist man ist einfach zufrieden mit dem, was man hat, und macht das Beste draus sozusagen.
Sie haben nicht viel, aber sie sind glücklicher
wie wir. Ja, genau, unterm Strich schon, ja, sicher sogar, ja.
Wie schaut es bei euch im Betrieb aus? Wer ist von der Familie noch involviert?
Meine Eltern arbeiten noch mit, ich bin Mitarbeiter und saisonal im Erntehelfer. Da freue ich mich, wenn einmal ein paar Freunde aus Indonesien auch zur Ernte kommen werden.
Cool,
Wenn die Bürokratie nicht im Wege steht, wäre das alles ganz einfach, aber es ist leider oft ein bisschen die Bürokratie hinderlich.
Dass die einreisen dürfen, oder wie?
Ja, das geht mit einem Visa vielleicht, aber es ist schon ein bisschen ein Aufwand dahinter.
Ja, die Bürokratie.
Und Arbeitsbewilligungen für Drittstaatsangehörige zu bekommen, wenn man das jetzt genau heraus, den Sukkus heraus kristallisieren möchte. Ja.
Der typische Weingast bei euch, der Weine kauft, durch die Palette alles dabei? Oder
relativ kann man verschieden. Aber schon Leute, die den Genuss schätzen und auch den Stil unserer Weine und die Typizität des Blaufränkischen, würde ich sagen, die schon so eben auch das Natürliche und das natürlich Gewachsene suchen. Ja.
Wo kriege ich eure Weine? Ob Hof oder
natürlich habt ihr verschiedene Vertriebspartner in der Gastronomie, genau in der Gastronomie, in Vinotheken, ja, verschieden. Verschiedene Absatzkanäle natürlich.
Online?
Online,
ja, Online-Shop genau,
natürlich,
Shop.
Genau. Ja. Genau. Mhm. Auf jeden Fall, genau.
Und Verkostungen machen wir mit dir dann quasi, wenn genau. wir, ja? Genau. Oder machen das noch die Eltern?
Mache ich, wenn ich da bin, mache ich, meistens mache ich, genau. Mhm. Verkostungen gibt es immer wieder gegen Vormeldung, muss man immer zeitlich ein bisschen einplanen,
ja.
Weil wir haben ja viele Aufgaben zu erledigen, nicht nur Verkostungen.
Das, das wäre schön, ne?
Ja, ja. Naja, aber es gibt ganz viele andere Arbeiten und dadurch muss man sich dann die Zeit, ein Zeitfenster suchen, aber das ist immer gern möglich gegen Vormeldung, sehr gerne. Genau.
Ein Blick in die Zukunft in 10 Jahren, wo sieht man dich und deine Weine dann? Was, was sind so die großen Pläne außer der Weingarten in Indonesien?
Also da müssen wir mal schauen, ob der Blaufränkisch dort gedeiht und ob er sich dort wohlfühlt. Aber das kann man so nicht sagen. Eben, wir sind in einer sehr schnelllebigen Zeit. Ich würde sagen, die Tradition fortsetzen und genau schauen, dass die Natürlichkeit im Wein erhalten bleibt. Das ist ganz wichtig, finde ich.
Und kulturell.
Natürlich Ausdruck. Das,
ja. Ja. Kulturell, also du hast jetzt die Zeitung mitgebracht, da verweist du auf deine Projekte,
genau.
Kultur, ein fühliger Mensch bist du, glaube ich, und auch irgendwie ein bisschen, kann man sagen, du beschäftigst dich mit Weitblick mit dem Ganzen, aber du bist hier in der Mitte verwurzelt, das ist auch der Titel deiner Zeitung, also das heißt, weiter auch hier in Horizon deine Böden
so bearbeiten. Die kleinen Zusammenhänge und die großen Zusammenhänge sehen, das war das, weil ich immer gesagt habe, mich interessiert das total, aber mein Studiumwunsch war mal irgendwann Physik oder Astronomie, Astrophysik gewesen, weil das eben diese großen strukturellen Zusammenhänge erklärt, aber im Prinzip gibt es das dann im kleinen Universum auch und das hängt dann doch alles mit allem zusammen. Das ist diese Vielschichtigkeit und das vernetzte Denken, auch das Interdisziplinäre ist sehr spannend in den Projekten, beim Wein selber, in allen Bereichen des Lebens, glaube ich. Und man muss, mit ein bisschen einem Außenblick kriegt man dann einen anderen Blick aufs Kleine auch. Und das ist immer toll, wenn man dann neue Visionen und Ideen hat, die man dann auch umsetzen kann. Also, aber die Naturwissenschaft und an sich dieses Strukturelle und die Zusammenhänge, das hat mich immer sehr interessiert. Und man braucht ja auch das ganze System, damit der Wein hier wachsen kann und dass man da ein Produkt erzeugen kann, das den Menschen dann auch Freude macht. Einen schönen Wein sozusagen, ja.
Was dazu führt, dass ich zum Beispiel bei euch auf der Seite gefunden habe, den Slogan Gefühl ist gefühlt das Wichtigste.
Genau, ja. Also es muss authentisch sein und Gefühl dabei sein, das ist sicher, genau, das ist auch wichtig, Gefühl ist gefühlt das Wichtigste. Gefühlvoll den Wein machen, gefühlvoll mit der Natur umgehen und dann entsteht auch ein Produkt und ein Wein, den man so haben möchte, würde ich sagen. Genau. Also ja. beim Gefühl, also einfach mit Gefühl und Achtsamkeit eine Herangehensweise finden, um im Einklang mit der Natur und mit den Einflüssen der Natur dann auch den Wein zu machen.
Jetzt sind wir in der glücklichen Lage, einen akademisch gebildeten Menschen, der BOKU, bei uns zu sitzen haben. Aber grundsätzlich ist es für mich interessant, die klimatische Veränderung. Wie siehst du das als Experte? Wo stehen wir da vor welchen Herausforderungen? Ich meine, jetzt haben wir über die einzelnen Lagen gesprochen. Da wird die Feuchtigkeit mehr gespeichert, aber trotzdem haben wir mit klimatischen Veränderungen zu rechnen. Also,
vielleicht passt das ja ganz gut, das Gefühl und das Empfinden für die Natur zu haben. Ja. Und feine Sensoren, was verändert sich gerade? Das sehen wir eh, wenn wir rund um uns schauen, sieht man eh, was passiert und dass das quasi nicht mehr in dieser, was ist die Norm, ist auch die nächste Frage, kann man jetzt wahrscheinlich nicht so einfach definieren, aber man sieht schon, dass sich da was verändert im Klima auf jeden Fall. Das hat es wahrscheinlich auch schon immer gegeben, nur in diesem Ausmaß und
schneller,
in dieser Geschwindigkeit nicht viel schneller.
Ja.
Und die Auswirkungen und heftiger und stärker. Und das sieht man schon, zum Beispiel auch jetzt zurück nach Indonesien, da war gerade auch wieder Überschwemmung in Lombok, das was eigentlich keine Regenzeit ist, das verschiebt sich alles ein bisschen. Und es wird heftiger und wir sehen es an die Extremtemperaturen und die Wetterextreme werden einfach heftiger. Und das wird natürlich auch einen Einfluss auf das spürt man ja im Lokalen dann, wird auch einen Einfluss auf den Wein finden, wie sich das entwickelt. Genau kann man wahrscheinlich auch nicht sagen, es ist ein längerer Prozess, das passiert ja nicht über ein, zwei Jahre, sondern das geht ja über zwei oder drei Dekaden sogar, wenn man diese Auswirkungen des Klimawandels erst spüren wird vielleicht, braucht man dann wahrscheinlich, wir haben ja keine Glaskugel, aber dass das eher, dass man sich da anpassen wird müssen, das ist klar. Vielleicht dann, ja, wie das dann in der Toskana sein wird im Vergleich zum Burgenland, es wird sich auf jeden Fall verändern. Und man muss auch schauen, dass sich quasi die Reben diesen Stress und diesen Umständen dann anpassen können. Genau. Also das ist sicher ein Faktum, wo was im Umbruch ist. Und das merkt man ja, wie gesagt, da brauche ich gar nicht viel Nachrichten schauen. Das kann man ja selber auch empfinden und fühlen, wie sich da was gerade verändert im Klima. Und ja.
Es muss ja nicht immer alles gleich bleiben. Quasi, es hat sich ja auch bei unseren Vorfahren quasi was geändert. Es gab die Reblaus, die Leute zu einer Veränderung quasi gezwungen hat. Und jetzt werden es halt dann die Temperaturen sein, die quasi zeigen, welche Rebsorten sind da jetzt noch beständig, welche können da mit, welche können nicht mehr mit. Und der Vorteil an dieser ganzen Entwicklung, sage ich jetzt einmal, ist ja das, dass man jetzt auch nicht unbedingt den ganzen Rebstock dann ausreißen muss, sondern dass man vielleicht auf den bestehenden aufpropfen kann und sagt, man nimmt halt dann eine Rebsorte, die vielleicht da besser mit dem zurechtkommt.
Ja, ich glaube, dass die Rebstöcke und so, ich glaube, dass die Natur generell eh anpassungsfähig ist. Ich glaube, der Mensch ist unanpassungsfähig als die natürliche Umgebung an sich. Aber ja, man muss schauen, wie sich das auswirkt. Aber es gibt sicher Möglichkeiten, man wird es in der Weinstilistik wieder spüren, dass das einfach alles sehr früher reif ist oder schneller reif wird. Wird man sicher einen Einfluss merken. Aber wie gesagt, das ist eher ein längerfristiger Prozess. Mhm. Das wird man nicht sofort alles gleich merken. Aber ja, Klima verändert sich sowieso immer nur. Wir müssen jetzt schon ein bisschen aufpassen und ein bisschen vom Gas runter, dann wird mir quasi unsere natürlichen Ressourcen so gut wie es geht erhalten, weil das ist auch unsere aller Lebensgrundlage, in einer intakten Natur halbwegs zu leben. Ja. Und da muss man wahrscheinlich einen Mittelweg finden, wo die Menschen oder wo die Gesellschaft da mitgehen kann. Ja.
Unmittelbar ist es wahrscheinlich das besprochene Einflussvermögen, teilweise Geduld oder eben Achtung vor der Natur.
Genau. Ja.
Wir haben am Schluss ein bisschen eine Auflockerungsrunde, kann man sagen. Das sind aber Fragen, die ein bisschen über den Menschen Aufschluss geben. Du musst nicht überall eine Antwort wissen. Wir versuchen es einmal. Es ist auf jeden Fall das kleine Verhör von der Corne zum Schluss.
Okay. Und das ist nur deswegen so, weil ich so neugierig bin.
Okay.
Gibt es eventuell ein Essen, das du niemals wieder essen möchtest?
Mir fällt mir jetzt gerade kein sein.
Ja, okay.
Dann bist du quasi nicht hagelig, wie man so schön sagt.
Genau,
nicht
hagelig, ja. nein, ich weiß nicht. Also, ja, nein, fällt mir jetzt eigentlich keins ein.
Passt.
Ja. Ich schaue, dass ich leckere Sachen finde.
Ja, deswegen passiert dir das nicht, weißt du, aber immer was Gutes suchst. Ja. Der beste Weinmoment meines Lebens war, gibt es denn schon?
Das kann ich jetzt so genau nicht sagen. Das war wahrscheinlich ein paar vielleicht sogar. Oder, ja. Also in der Gesamtwahrnehmung von mir kennt ihr jetzt den einen besten. Es waren viele schöne, würde ich sagen.
Viele schöne ist ja sehr gut, weil einer war Eifahrt.
Genau. Ja. Und abwechslungsreich soll es sein, ja. Es darf ja dann auch mal ein Palmwein sein, der ganz anders ist. Das ist nämlich auch spannend. In Indonesien gibt es ja den Palmwein, der wird ja relativ frisch getrunken und erinnert ein bisschen mich immer so an einen Orangewein mit weniger. Aber man wird, also es ist gut zum Schlafen gehen. Man wird noch, also man kann dann auch ein Glas nicht trinken und dann schläft man ein, weil mich macht er total müde. Aber das ist ein spezieller Wein, das hat mit unseren Weinen nichts zu tun. Das ist aber ein Fermentierungsprozess, wird aus der Palme gewonnen, 100%iges Naturprodukt und hat so ein bisschen eine rosa-pinke Farbe. Das ist, glaube ich, recht cool.
Vielleicht haben wir irgendwann einmal später, in vielen, vielen Jahren später, hier auch mal Palmen und machen dann Palmwein und nehmen.
Und das passt uns nicht ganz in die Landschaft, die Palmen, die passen schon woanders besser, aber ja, was weiß man.
Aber,
und natürlich schmeckt der Palmwein am Strand in Lombok wahrscheinlich oder in Gili Travangan auch besser, als jetzt, wie der Blaufränkisch schmeckt, wahrscheinlich auch im Mittelburgenland anders, als wenn man dann mitnimmt. Natürlich passt es überall, aber man hat immer so Erinnerungen und Assoziationen zu gewissen Momenten und es passt wahrscheinlich dann dort am besten, wo man es in einer authentischen Form erlebt hat. Ja.
Da passt das Setting dann zusammen.
Genau, da passt das Setting zusammen und oft ist es ja so, dass Leute aus dem Urlaub einen Wein mitbringen und da schmeckt einer dann gar nicht mehr. Aber daran arbeiten wir wollen schon, dass die Weine auch weit entfernt von hier schmecken und auch zu Hause bei den Menschen, die den gern trinken wollen.
Also ich mache das zum Beispiel gerne, obwohl ich manchmal da schlechte Kritiken dafür bekomme. Ich nehme gerne Wein aus Österreich in meinen Urlaub mit.
Ja, genau, ist eine gute Idee.
Ja, und genieße das dann dort und schaue mir dann an, wie das dort schmeckt.
Ja, super, ja. Das ist wirklich super, ja.
Das schlimmste Weinerlebnis hatte ich. Kann zum Beispiel ein In der Köller, Arbeit. In Köller, genau. Irgendwas passiert sei oder im Weingarten oder.
Oh, fällt mir jetzt Gott sei Dank eh nichts ein.
Ja. Immer alles gut gelaufen.
Im Großen und Ganzen ja. Vielleicht einmal ein paar kleine Pannen und Hoppelas, das passiert natürlich, wo man arbeitet, werden auch Fehler gemacht, das ist keine Frage. Aber so ein schlimmstes Weinerlebnis habe ich jetzt. Gott sei Dank ist Wein mit mir, also ich habe eine positive Konnotation und einen positiven Gedankengang zum Wein und eine positive Verbindung. Ja. Mhm.
So soll es ja im Allgemeinen sein. Ja,
genau.
Ja, wenn ich nur noch eine Rebsorte trinken dürfte.
Liegt auf der Hand, ist der Blaufränkisch, ist dann wieder der rote Faden. Beziehungsweise der blaue Faden, wie man es jetzt
will. Ich weiß, warum ich mich da so wohl fühle.
Da seid ihr euch einig, kann man sagen.
Genau, genau.
Da werden wir nicht streiten.
Nein.
Mein perfektes Katerfrühstück?
Ach, das weiß ich überhaupt nicht. Keine Ahnung, fällt mir jetzt nichts ein, ich habe nur gehört. Ich glaube angeblich, aber das ist nicht so meins, ein Bellini, so angeblich aus frischem Pfirsichmark. Ich glaube, das ist also ein original venezianisches Getränk, das so recht gut bei einem Kater, das haben wir Freunde erzählt.
Aha, okay.
Perfekte Kater. Also bei Bellini, das ist ja das, und jetzt ist ja Pfirsichzeit und Pfirsichsaison oder Obstzeit in Österreich oder im Sommer. Und angeblich ist dieses frische Pfirsichmark gemischt, wird geblendet mit einem Blender. Und das soll angeblich sehr belebend sein. Aber ich muss es noch nicht probieren. Aber vielleicht.
Probieren wir einfach so.
Ich habe sehr selten einen Kater,
Gott sei Dank. Genau, das wollte ich sagen. Also Obststandeln, wenn wir ein paar Sommerillen.
Nein, schau, du musst dich nur danach halten, du musst wissen, wann du aufhörst. Ja. Dann brauchst du einen Kater ein Stück.
Also genau, erstens das und ich, Gott sei Dank, selten einen Kater und von guten Blaufränkischweinen aus dem Mittelpunkt, dann sollten wir auch keinen Kater kriegen.
Genau, klar, so schaut es aus. Genau. Mit dieser Person würde ich gerne eine Flasche Wein teilen.
Also da gibt es ganz viele, die mir jetzt keiner speziell einführen würde, aber ein paar vielleicht schon, weiß ich nicht. Vielleicht mit dem Albert Einstein, mit dem geht es nicht mehr.
Ja, das darf man.
Vielleicht mit dem Bruce Springsteen, den mag ich auch ganz gern. Und natürlich mit meinen ganz vielen Freunden in Indonesien oder mit ganz Indonesien, aber das geht nicht. Das sind so viele Menschen, so viel Wein können wir gar nicht produzieren. Aber natürlich mit meinen Freunden und in netter Gesellschaft immer ganz gerne.
Ja.
Also da gibt es wahrscheinlich viele Personen und schließe ich ganz besonders meine Freunde ein. Ja.
Schön.
Ja.
So soll es sein.
Gibt es dann wahrscheinlich nicht, aber am peinlichsten Restaurantmoment?
Nein, das weiß ich nicht, da bin ich auch sehr geerdet. Vor allem, wenn ich dann in Indonesien bin, da isst man sogar mit der Hand, das ist auch nicht peinlich. Es wird dann vielleicht peinlich, wenn man das dann in Österreich auf einmal in einem Restaurant macht, wenn man zurückkommt aus Indonesien. Und man isst dann Lalapan Ayam oder Lalapan, irgendeine indonesische Speise, die isst man das mit den Fingern und das macht man dann da in Österreich, dann wird man vielleicht ein bisschen blöd angeschaut, aber im Prinzip kann einem das auch egal sein.
Ja, genau.
Aber das wäre vielleicht auch, wenn man noch nicht gehabt, ja. Genau.
Eine kulinarische Sünde, die ich heimlich liebe. Das waren jetzt die Lalalas wahrscheinlich.
Die Lalalas, die Lalabans, nein. Also kulinarische Sünde, da fällt mir jetzt aber eigentlich auch nichts ein. Ich habe da auch eine gute Assoziation zu frischem, guten, gesundem Essen, zu einer gesunden Ernährung. Kulinarische Sünde.
Ja, wir haben zum Beispiel schon gehört, Butterbrot mit Ketchup zum Beispiel.
Also ja. Butterbrot mit Ketchup oder, naja, weiß ich nicht, vielleicht ein Senfbrot ist auch nicht so schlecht. Wenn's,
das haben wir schon gehabt,
ja. Senfbrot. Das soll vielleicht auch belebend sein. Vielleicht ist das ein Katerfrühstück.
Ja, keine Ahnung. Aber, kann man ausprobieren.
Ja, aber ich habe eigentlich keine, ja.
Ja, genau. Wir probieren jetzt dann Senfbrot mit Bellini aus.
Mit Bellini? Genau.
Ja.
Ja, das passt, glaube ich, nicht ganz.
Dann ist das erledigt, glaube ich,
ja, genau.
Du schreibst fix.
Ja, genau.
In 10 Jahren werde ich diesen Wein trinken.
Ja, das war es jetzt wirklich noch nicht, das kann er nicht sagen.
Was von dir vielleicht?
Von mir, ja, sicher.
Was du jetzt aufgekommen hast.
Also was man aufgekommen hat, ja. Zum Verkosten, genau, so ein bisschen in der Retrospektive.
Genau. Festspielwein.
Genau, ja.
Und die letzte Frage ist ein bisschen so eine philosophische Frage eigentlich. Mhm. Das letzte Glas soll sein?
Ja.
Ein Wein.
Na passt, mehr soll es nicht sein. Wir dürfen uns bedanken, oder?
Keine Ahnung. Wahrscheinlich Wein, weil das Wasser wird dann auch knapp. Das heißt, da gibt es einen lustigen Spruch, oder? Save water, drink wine. Oder drink wine, save water. Keine Ahnung, vielleicht ist dann auch Wasser.
Ja.
Frisches Quellwasser ist auch was Gutes.
Ich glaube, wir sind eben mit Wasser sind wir noch gesegnet dabei. Aber, ja.
Bitte?
Mit Wasser sind wir noch gesegnet in Österreich.
Schon, ja, genau.
Ich habe immer gesagt, wenn wir geredet haben vom Blackout und man soll Wasser zu Hause haben und damit was... quasi und alle haben die 6er Tragerl mit Wasserhahn und so, dann habe ich immer einer Familie immer erklärt, wir werden nicht verdursten. Wir brauchen aber auch kein Wasser zu Hause, weil wir haben genug Wein da.
Aber viel Katerfrühstück.
Viel Katerfrühstück und ich habe gesagt, vielleicht, das kann man dann sicher irgendwie, wenn es dann keine Flüssigkeiten mehr hat, dann muss ich es halt abkochen. damit meine Tochter was trinken kann, weil Saft genau. oder sowas haben wir nicht. Aber mittlerweile haben wir auch Traubensaft zu Hause. Also.
Wobei Wasser ist wirklich ein hohes Gut. Wir haben da genug da in Österreich, in den Alpen. Wir haben da Vorräte. Ja. Aber das wird wirklich, also das ist nicht überall auf der Welt so und das ist nicht selbstverständlich, dass du überall aus der Leitung ein Wasser trinken kannst. Und auch da gibt es Qualitätsunterschiede, habe ich gehört oder selber bemerkt. Aber ums Wasser wird es auch nochmal gehen, weil das ist sicher eine Lebensgrundlage in vielen Ländern. Und so selbstverständlich, dass man sauberes Trinkwasser hat, ist das in manchen Ländern nicht. Also da kennen wir uns, das ist wirklich was typisch schön Österreichisches, dass man sagen kann, wir haben wirklich eine hohe Wassergüte und eine super Trinkwasserqualität.
Und wir sollten uns nicht darauf ausruhen, sondern sollten es schätzen und es behandeln, wie wenn es Gold wäre.
Genau, jetzt haben wir vom Wein zum Wasser gekommen, das war ganz interessant, spannend.
Und vor allem nicht verkaufen, für ein paar Nädels
sollten wir
nicht
verkaufen. Genau.
Ja.
Wir dürfen uns bedanken, wir verlinken den Wein und deinen Online-Shop in unseren Shownotes.
Ja.
Es war für mich ein sehr interessantes Gespräch, weil es eine andere Perspektive war, wie man das Ganze sehen kann, aber sehr philosophisch, sehr gehaltvoll und gefühlt, kann man sagen. Vielleicht bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, hat mich auch sehr gefreut, war ein sehr spannendes, interessantes Gespräch und ein guter Austausch über den Blaufränkisch, über die Region, über das Handwerk und ein bisschen über die Welt.
Danke. Genau.
Super, danke.
In diesem Sinne, Prost. Ich
sag danke, Prost. Dankeschön. Danke, danke, Prost. Prost. Ah, so.
Das war's für heute mit Prost Mahlzeit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns ein Like da. Folgt uns überall, wo es Podcasts gibt und erzählt euren trinkfreudigen Freunden davon. Feedback, Weinverbrechen und Liebesbriefe gerne an office@prostmahlzeit.at. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, ein guter Wein ist zu schade für schlechte Gesellschaft.